D-Radio Wissen. Update.
Flüchtlinge hier, Flüchtlinge da. In Hessen hat sich die AfD bei den Kommunalwahlen im Schnitt als drittstärkste Kraft etabliert. Viele sagen, wegen der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und in Brüssel trifft sich heute Europa mit der Türkei. Die Staaten wollen endlich mal was Verbindliches beschließen zum Thema Flüchtlinge. Das sind unsere ersten Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update. Das hohe Abschneiden der AfD ist ein schlechtes Signal, ein sehr schlechtes. Das macht uns große Sorge und da müssen wir auch unbedingt dran arbeiten, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt hinbekommen.
Viele Menschen haben aus Protest AfD gewählt. Und es erinnert mich an die 90er, als die Reps in die Parlamente reingekommen sind, auch mit 10% und mehr. Das hat sich dieses Mal gezeigt, dass es leider genauso geworden ist.
SPD und CDU sind bestürzt. Die Partei Alternative für Deutschland, die AfD, ist bei den Kommunalwahlen in Hessen aus dem Stand sehr stark. Das offizielle Endergebnis gibt's wohl erst gegen Ende der Woche. Gut ein Drittel der Stimmen sind noch nicht ausgewertet. Aber schon jetzt ist klar, CDU, SPD und Grüne haben stark verloren. Die AfD hat dagegen in mehreren Städten und Gemeinden zweistellige Ergebnisse eingefahren. Und auch die rechtsextreme NPD ist örtlich stark. In Leun kam sie ersten Ergebnissen zufolge auf über 17%, in Büdingen und Altenstadt auf 14% und 12%. In diesen Kommunen war die AfD nicht angetreten. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel ist nicht gerade begeistert vom Erfolg der AfD.
In den Kreistagen und kreisfreien Städten werden sie einziehen und zwar auch mit hohen Ergebnissen. Das ist sehr bedauerlich und die Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten wird uns in den nächsten Jahren weiter fordern.
Die AfD selber ist natürlich glücklich über den Wahlausgang. Martin Hohmann zum Beispiel, der für die AfD Spitzenkandidat im Kreis Fulda war.
Das Flüchtlingsthema ist das überragende Thema. Wir geben, indem wir hier antreten, einfach ein Zeichen nach oben. Wir sagen, es ist eine große Unzufriedenheit im Volk. Und diese Unzufriedenheit muss transportiert werden nach oben. Und ich hoffe, dass sich dann die Politik oben ändert und dass die Menschen wieder zufriedener werden.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier macht die Bundesregierung mitverantwortlich für das gute Abschneiden der AfD bei der Kommunalwahl. In der Flüchtlingspolitik habe sich die Regierung zu uneins gezeigt, meint Bouffier. Gerade jetzt, wenn am Sonntag 3 Landtagswahlen anstehen, sollten die Differenzen beigelegt werden. Bei den Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, das zeigen Umfragen, könnte die AfD ähnlich hohe Ergebnisse erzielen wie in Hessen. Das könnte auch an den vielen Nichtwählern liegen. Nicht mal die Hälfte der Leute, die wählen konnten, haben in Hessen auch gewählt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Erfolg der AfD bei den Kommunalwahlen war auch Thema im Netz. Matthias Meissner twittert, mit der AfD wandern die Stammtische in die Kommunalparlamente. Und Holger schreibt, liebe AfD-Sympathisanten, klar seid ihr nicht alle Nazis, aber warum wählt ihr dann welche? Und noch ein Markus twittert, dass die etablierten Parteien über die Stärke der AfD in Hessen jetzt geschockt sind, das sagt schon alles über deren Realitätsferne aus. Markus Decker meint, die These, der Rechtsruck in Deutschland sei ein Ostding, ist seit spätestens gestern passé. Joachim Hummel postet bei Facebook, was ist in diesem Deutschland los? Einem schwarzen Pfarrer Morddrohungen schicken und Hessen wählt mit ca. 12% die AfD? Haben die noch alle Tassen im Schrank? Stefan Schulz findet, die Menschen, das Volk, 13,2% sind so wenig das Volk, wie es 28,x sind. Aber die Wortwahl lässt tief blicken.
In Brüssel läuft der EU-Flüchtlingsgipfel wieder einmal. Diesmal ist auch die Türkei mit dabei. Dabei war beim Thema Flüchtlinge eigentlich schon alles klar. 160.000 sollten in der ganzen EU verteilt werden. Die Türkei würde 3 Milliarden Euro von der EU bekommen, um Flüchtlinge im Land besser zu versorgen. Und Griechenland müsste EU-weit unterstützt werden. Dazu sollten die Grenzen innerhalb Europas langsam alle wieder geöffnet und die Außengrenzen dafür besser überwacht werden. Alles schon längst beschlossen, aber so gut wie nichts davon ist umgesetzt.
Ich war im letzten Jahr bei unzähligen Sitzungen dabei. Es ist entweder nichts rausgekommen oder wenn etwas rausgekommen ist, ist es nachher nicht umgesetzt worden.
Tja, nicht nur der österreichische Außenminister Sebastian Kurz verliert langsam die Geduld. Den Flüchtlingen wird nicht richtig geholfen und Rechtspopulisten können den Regierungen in Europa weiter Versagen vorwerfen. Angela Merkel hat heute nochmal betont, wie wichtig die Türkei beim Thema Flüchtlinge für Europa ist. Ohne die Türken könnten die Außengrenzen nicht richtig kontrolliert werden.
Das gilt nach Maßgabe der Dinge bei der Marie. maritimen Grenze, nur in Kooperation mit der Türkei.
Und bei der illegalen Einwanderung sieht es genauso aus, meint Merkel.
Auch das geht nur in Kooperation mit der Türkei.
Dabei ist die Türkei gerade massiv dabei, die Pressefreiheit einzuschränken, Oppositionszeitungen mundtot zu machen, Kritiker der Regierung zu bestrafen und Kurden zu beschießen. Die EU sagt dazu aber kaum etwas, zumindest nicht sonderlich laut. Im Gegenteil, sie lässt die Türkei wissen, wie unglaublich wichtig sie ist.
Auch das geht nur in Kooperation mit der Türkei.
Deshalb konnte die Türkei jetzt nachverhandeln. Sie will jetzt mehr, bietet aber auch mehr, heißt es. Nicht nur 3, sondern 6 Milliarden soll die EU in den nächsten Jahren zahlen. Und Visaerleichterungen für Türken sollen auch schneller kommen, vielleicht schon im Sommer. Dafür würde die Türkei im Gegenzug mehr Flüchtlinge aufnehmen und zurücknehmen. Wie wird die EU darauf reagieren? Am Abend werden die konkreten Ergebnisse des EU-Türkei-Gipfels offiziell verkündet. Die aktuellen Entwicklungen dazu gibt's gleich auch in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz.
Was sonst noch wichtig war?
Hatte die Stadt Köln für die Silvesternacht ein Sicherheitskonzept vorbereitet? Offenbar nicht. Das hat der Leiter des Ordnungsamtes heute vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt. Er hat heute gesagt, dass ihm ein solches Konzept nicht bekannt gewesen sei. Mit der Polizei habe die Stadt vorher nur überlegt, ob Brücken gesperrt werden sollen. Es habe keine Hinweise gegeben, dass es zu Sicherheitsproblemen kommen könnte. Der EU-Ausschuss will klären, wer für die Fehler in der Silvesternacht verantwortlich ist. Am Kölner Hauptbahnhof waren massenhaft Frauen begrapscht und belästigt worden. Viele Leute wurden auch bestohlen. Laut Staatsanwaltschaft liegen mehr als 1000 Anzeigen vor. Datenleck bei der Terrororganisation IS. Offenbar sind den Dschihadisten brisante Dokumente über ausländische Kämpfer abhanden gekommen. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, dass in den Dokumenten genaue Informationen über die Kämpfer stehen, zum Beispiel die Namen und der vorherige Wohnort. Auch das Bundeskriminalamt hat die Informationen vorliegen, wie jetzt ein Sprecher bestätigt.
Wir gehen davon aus, dass es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um echte Dokumente handelt. Wir berücksichtigen deren Inhalt daher für unsere Maßnahmen im Rahmen der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr.
Heißt konkret, die Daten können in Prozessen gegen IS-Rückkehrer als Beweise verwendet werden. Er hatte mehrere rassistische Morddrohungen bekommen. Jetzt ist ein schwarzer Pfarrer im bayerischen Ort Zorneding, östlich von München sozusagen, zurückgetreten. Er wird an einen anderen Standort versetzt. Der Mann aus dem Kongo, der seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wurde von einem CSU-Politiker erst als Neger beschimpft. Dann folgten anonym die Morddrohungen. Von Auschwitz war die Rede und davon, dass man ihm nach dem Gottesdienst auflauern würde. Der Bürgermeister des Ortes, Piet Meyer, kann das alles nicht verstehen.
Diese Ereignisse machen mich eigentlich fassungslos. Das Klima im Ort ist generell positiv. Also wir haben Asylbewerber im Ort, wir werden weitere Asylbewerber bekommen. Unser Helferkreis ist der größte im Landkreis mit derzeit ca. 150 Personen. Und da denke ich, ist ein grundsätzliches Klima im Ort, das eigentlich dem zuwiderläuft, was da gegenüber unserem Pfarrer läuft.
Naja, bis auf die Tatsache, dass da ein schwarzer Pfarrer von einem CSU-Politiker als Neger beschimpft wurde oder dass eine andere CSU-Politikerin in Zorneding öffentlich gegen eine Invasion von Flüchtlingen gehetzt hat. Der Pfarrer aus dem Kongo hatte den Mut, etwas dagegen zu sagen. Seitdem liefen die verbalen Angriffe gegen ihn. Und die Zornedinger wundern sich.
Ich kann mir das nicht vorstellen, wer bei uns Morddrohungen ausspricht. Ich kenne jetzt nur normale Leute. Und wer tut da Morddrohungen aussprechen?
Für den Bürgermeister steht auch ziemlich fest, das muss jemand von außerhalb gewesen sein. Zumindest kein Zornedinger. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.
Was noch wichtig wird.
Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat kommt in ganz Europa auf den Acker und in private Gärten. Wir haben es fast alle in unseren Körpern. Aber ist es so gefährlich, dass es verboten werden muss? Kann es wirklich Krebs auslösen, wie Experten sagen? Oder ist das alles überzogene Kritik, wie andere Experten sagen? Vertreter aller EU-Staaten beraten gerade darüber, ob das Mittel für weitere 15 Jahre zugelassen wird oder nicht. Die EU-Kommission sagt Ja zu Glyphosat. Aus den Niederlanden, Schweden und Frankreich kommt aber Kritik. Die Institute, die den Stoff untersucht haben, hätten das zu intransparent gemacht. Das glaubt auch der grünen EU-Abgeordnete Martin Häusling.
Wir haben in diesem ganzen Zulassungsverfahren so gut wie keine unabhängigen Prüfer. Die verlassen sich in der Masse und in der Mehrheit auf Studien, die die Industrie selber vorlegt.
Ja, die Industrie, also die Firmen, die den Unkrautvernichter in ihren Produkten verwenden, Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Zulassung bestehen bleibt. Die Entscheidung soll morgen fallen.
Und sonst in der Welt?
Seit 2 Jahren sind ihre Angehörigen spurlos verschwunden. Jetzt haben einige Familien der Passagiere von Flug MH370 Schadensersatzklagen in Millionenhöhe eingereicht vor einem Gericht in Peking. Es handelt sich um Verwandte von 12 chinesischen Opfern. Das Verschwinden des Flugzeugs ist morgen genau 2 Jahre her. Damit endet auch die Frist für Schadensersatzansprüche. Die Sammelklage richtet sich unter anderem gegen die malaysische Fluggesellschaft und den Flugzeughersteller Boeing. Die Angehörigen fordern nach Angaben eines Anwaltes umgerechnet zwischen 1,4 und 9,8 Millionen Euro pro Familie. Die Boeing 777 der Malaysia Airlines war vor 2 Jahren mit 239 Menschen an Bord auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwunden. Der Planet Uranus ist vielen Thailändern suspekt. Er befindet sich gerade in einer Himmelskonstellation, die nach Überzeugung thailändischer Astrologen schwere Zeiten für das Königreich bedeutet. Was vielen Menschen in dem asiatischen Land Sorge bereitet, besagte Konstellation soll 7 Jahre anhalten. Zehntausende Thailänder strömen im Moment in Tempel, zünden Räucherstäbchen an und legen Blumen nieder, um Unheil von ihrem Land fernzuhalten. Der thailändische Name von Uranus bedeutet übersetzt Todesstern. Der Planet braucht 84 Jahre für die Sonnenumrundung. Und genau vor 84 Jahren brach in Thailand eine Revolution aus, die absolute Monarchie zu Fall brachte. Jetzt befürchten viele Thailänder, dass es wieder einen Umbruch geben könnte. Der König des Landes ist sehr beliebt und wird fast wie ein Gott verehrt. Er ist seit knapp 70 Jahren auf dem Thron und seit langem schwerkrank.
Wissensnachrichten.
Orang-Utans sind scheu, aber schlau. Und die Tiere mit dem roten langen Fell sind Asiens einzige Menschenaffen. Ihr Lebensraum in Indonesien ist durch Abholzung und Wilderer bedroht. Die Orang-Utans werden dann oft in Auffangstationen aufgepäppelt und anschließend wieder in die freie Natur entlassen. Forscher aus Leipzig warnen jetzt, dass man dabei vorsichtig sein muss. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten. Worauf muss man denn beim Auswildern von Orang-Utans achten?
Ja, die Tiere leben ja nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Auf Borneo, da rechnet die Umweltorganisation WWF noch mit etwa 54.000 Orang-Utans. Auf Sumatra, da sollen es noch etwa 14.000 sein. Und vom Borneo-Orang-Utan, da gibt es 3 verschiedene Unterarten. Und jetzt gibt es den Verdacht, dass wenn sich verschiedene Unterarten miteinander paaren, dann wird der Nachwuchs wohl öfter krank und hat schlechtere Überlebenschancen. Diese Unterarten, die leben nämlich eigentlich seit etwa 175.000 Jahren getrennt voneinander in verschiedenen Regionen Borneos. Und Unterschiede lassen sich nur mit DNA-Tests feststellen.
Und wie schlimm ist das jetzt für junge Orang-Utans, also wenn Mama und Papa quasi aus verschiedenen Unterarten kommen?
Ja, ganz genau sagen kann man das noch nicht. Die Forscher haben erstmal nur 2 Weibchen untersucht. Eins, das im Lebensraum der anderen Unterart ausgesetzt wurde, hat zum Beispiel relativ schwache Junge zur Welt gebracht, die früher gestorben sind. In 2 Generationen gab es so nur 8 Nachkommen. Für Orang-Utans ist das relativ wenig. 2 davon sind schon als Jungtiere gestorben. Die Forscher, die vergleichen das so ein bisschen mit überzüchteten Hunden. Auch die haben ja oft Nachkommen, die schnell krank werden. Problem ist, dass sich diese schlechten Eigenschaften dann auch weiter vererben können und den Bestand der gefährdeten Orang-Utans zusätzlich bedrohen.
Und was kann man jetzt machen? Also sollte man jeden Orang-Utan auf Borneo erstmal genau untersuchen, bevor der ausgewildert wird?
Genau, also 1500 sollen in nächster Zeit in die Freiheit entlassen werden auf den beiden Inseln. Die Schwierigkeit für Tierpfleger in den Auffangstationen, die sich um die Auswilderung kümmern, ist ja, dass sich die Menschenaffen äußerlich ebenso total ähnlich sehen. Die unterscheiden sich kaum. Und deswegen fordern die Leipziger Forscher als Vorsichtsmaßnahme, das Erbgut zu testen und so die Unterart zu bestimmen. Und anschließend sollen die Orang-Utans dann gezielt in ihre Heimat ausgesetzt werden.
Okay, von Menschenaffen kommen wir jetzt zu Menschen mit Allergien. Wissenschaftler versuchen schon lange herauszufinden, wie Allergien entstehen und wie man die auch verhindern kann. Forscher aus London haben sich jetzt die Erdnussallergie nochmal genauer angeguckt. Wie denn, Tobias?
Sie haben eine Studie mit mehr als 500 Kindern gemacht. Untersucht wurde, wie früh und wie oft die Kinder Erdnüsse gegessen haben und ob sie dann eine Allergie entwickelt haben oder nicht. Die Forscher sagen, wer vor seinem ersten Lebensjahr Nahrung mit Erdnüssen isst und das dann bis zum 5. Lebensjahr relativ regelmäßig macht, der entwickelt eher keine Allergie, auch dann nicht, wenn es später eine lange Erdnusspause gibt.
Das heißt also, möglichst früh mit Erdnüssen anfangen, also zum Babybrei Erdnusscreme oder was?
Genau, und das gilt nicht nur für Erdnüsse. Die Forscher meinen, dass wir allgemein viel zu viel Angst vor Allergien und Unverträglichkeiten beim Essen haben. Sie sagen, nur weil wir deswegen viele Lebensmittel vermeiden, entwickeln wir überhaupt erst Unverträglichkeiten.
Und dann gibt es noch Neues aus der Welt der Zahlen. Ich habe immer gedacht, dass Zahlen in der rechten Hirnhälfte verarbeitet werden. Das stimmt aber gar nicht.
Genau, die großen in der rechten Hälfte, die kleinen in der linken. Das ist grob gesagt die Arbeitsteilung im Gehirn, wie sie zum Beispiel bei Matheaufgaben abläuft. Britische Forscher konnten mit ihren Experimenten zeigen, dass bei der Verarbeitung von Zahlen also nicht nur die rechte Gehirnhälfte wichtig ist. Sie kommen eben zu dem Schluss, dass der Ort der Verarbeitung im Gehirn jeweils davon abhängt, wie groß die Zahl im jeweiligen Kontext ist. Mal ein Beispiel, 80 ist eine relativ große Zahl, wenn es um den Rahmen 1 bis 100 geht, aber klein, wenn man die Zahlen von 50 bis 3000 betrachtet. Laut der britischen Studie würde die 80 also im ersten Fall in der linken Gehirnhälfte, im zweiten Fall rechts verarbeitet.
Jetzt überlege ich gerade, wo ich aktuell die 80 gespeichert habe, zu denen nochmal als Linkshänder. Aber vielen Dank für die Wissensnews, Tobias Hopke.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht werden die Schauer weniger. Stellenweise bildet sich Nebel und es wird frostig. Morgen regnet oder schneit es dann im Westen und Süden zeitweise. Im Norden und Osten ist es trocken. Da sind auch längere sonnige Abschnitte drin, bei maximal 0 bis 9 Grad. Und das war das Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.